Jahre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Wenn ich so rüberschaue in dem Zoom-Call, da ist einer, trotz mäßiger Leistungen der Düsseldorfer EG, sieht der ganz schön frisch aus. Bernd Schwickerath.
Ich sag mal frisch im Rahmen der Möglichkeiten, Tag, Herr Fetzer.
Ja, frisch im Rahmen der Möglichkeiten. Ich glaube, das fasst dich ganz gut zusammen.
Ja, absolut.
Tops und Flops des Wochenendes.
Biografie.
Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Wie ihr das kennt, am Montag ein Top gleich von mir vorneweg. Es geht dieses Mal nicht darum, dass Bernd Schwickerath auch mit dabei ist, sondern es freut mich, dass Thomas neu mit dabei ist in der Bissl Hockey-Fan-Kurve. Wir hatten Gastzugang bekommen, weil er letztes Jahr den WM Podcast unterstützt hat. Jetzt ist er gleich mit der Dauerkarte 4 Euro eingestiegen. Und auch der Tobias und der Tom sind mit dabei als Stammgäste. Also herzlich willkommen in der Bissl Hockey Fankurve. Und es gibt Upgrades. Patrick von Stammgast auf Ultra. We have a new Ultra in town. 7 Euro. Der Klaus hat upgegradet von der Dauerkarte auf Alleshörer. 6 Euro im Monat. Und die Annika, der Kilian und der André von Stammgast auf Dauerkarte sind also jetzt mit 4 Euro im Monat dabei, weil sie sagen, komm, 1,50 lege ich da noch drauf. Und weil ich jetzt die Annika erwähnt habe, sage ich tatsächlich, die Frauenquote in der Bissl Hockey Fankurve ist mir viel zu niedrig. Also, es gibt so viele Frauen in den Stadien, muss doch auch sein, dass die Frauen sich auch für Podcasts interessieren und das hören. Und natürlich Frauen, die sich für Männer-Eishockey interessieren, aber wir sprechen ja auch über die DFEL und über die PWHL, neue Saison in der DFEL jetzt losgegangen. Also wir sprechen auch über das Frauen-Eishockey, aber wenn ihr Fans von Männermannschaften seid, ja, da sprechen natürlich die an, die eh schon mit dabei sind. Sagt doch euren Freundinnen und Bekannten Bescheid, ey, da gibt es auch einen Podcast zu hören. Also eine Frauenquote von unter 10%. Da ist das deutsche Eishockey nicht gut repräsentiert in dieser Zahl.
So ist es.
Lass uns anfangen mit den Tops und Flops. Ich glaube, bei den Tops kommen wir also da habe ich mir am Freitagabend, habe ich mir schon notiert, okay, Bremerhaven ist da mit dabei bei den Tops und Flops. Wahrscheinlich als Top, ja, mit 9:0 gegen Nürnberg.
Dann
hauen die nochmal ein 5:0 raus gegen Iserlohn am Sonntag. 14:0 Tore. Wenn wir jetzt die ganze Woche anschauen, ja, auch gegen die DEG ja gewonnen. Auch nicht so viele Gegentore kassiert, ja. Eines nämlich, also in 3 Spielen ein Gegentor und schlanke 17 geschossen. 13 verschiedene Torschützen. 13 Spieler, 14 Tore am Wochenende, 13 verschiedene Torschützen, 13 Spieler auch, die mindestens 2 Scorerpunkte gemacht haben und natürlich Franz Reb im Tor. Also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, ja, ob im Tor mit den überragenden Leistungen Franz Reb in der Offensive, Tiefe, also da hat einfach alles gepasst.
Ja, absolut. Also gerade wenn wir darüber nachdenken, dass es ja in den letzten Jahren immer wieder hieß, ja, die haben nicht die Tiefe, die haben nur die Slowenen und dahinter kommt nichts. Und jetzt 13 Torschützen an einem Wochenende und vor allen Dingen auch diese zu Null-Spiele. Also was Franz Repp da zeigt, was Gudlewski da zeigt, das ist einfach Wahnsinn. Und Franz Repp, was ist er jetzt bei über 8 Save Above Expected? Also er hätte rein statistisch gesehen bereits 12 Gegentore kassieren müssen in seinen 5 Starts, aber es waren nur 4. Das ist weniger als 1 pro Spiel, das ist wirklich sensationell. Dann kommen wir zu meinem ersten Top, das ist nämlich Justin Schütz. Auch da gab es ja durchaus Leute, die gesagt haben, ja, super Saison in Köln letztes Jahr gehabt, aber warten wir mal ab, ob er die bestätigen kann. Und Stand jetzt kann er das. 10 Punkte nach 7 Spielen, 6 Tore. Vor allem hat er jetzt am Sonntag beim 6:4 Sieg in München, wo er ja vorher spielte, gut, nicht in der Halle, aber bei dem Club, hat er 4 Tore geschossen in einem Spiel. Und man kann nur sagen, Justin Schütz ist nach wie vor absolut on fire.
Und insgesamt die Kölner Haie, also ein gutes Wochenende. Ne? Straubing, München, das waren 2 Halbfinalisten in der vergangenen Saison, beide geschlagen. Liegt ja nicht nur an Justin Schütz in der Offensive. Hudacek haben wir vor einer Woche schon angesprochen in den Best of 7. Bernd war der auch mit dabei natürlich, ja. Unserer Kolumne am Freitag. Und jetzt auch, die Haie scheinen eine neue, gute Nummer 1 zu haben.
Ja, und vor allem die Geschichte halt, ne? Der Kollege sitzt da irgendwie Dienstagabend im Fußballstadion, guckt ein Spiel, kommt abends nach Hause, schläft bis 11 Uhr, wie er selbst gesagt hat, und dann gibt's auf einmal, hat er auf seinem Handy einen Anruf von den Kölner Haien, macht schnell den Vertrag klar, fliegt am Mittwochmorgen, am Donnerstagmorgen über Budapest, wo er noch 3 Stunden hinfahren musste, nach Köln, geht dann nur 10 Minuten aufs Eis, weil keine Zeit mehr war, hat eine neue Ausrüstung und macht direkt einen Shutout. Also, schöne Geschichte, muss man sagen.
Ja, und andersrum gesehen, der Gegner, der Kölner Haie, die Münchner, 2 Niederlagen am Wochenende, beide zu Hause gegen Berlin und Köln, natürlich auch keine schlechten Gegner, aber es waren die Spiele 2 und 3 im neuen SAP Garden. Das erste hatten sie gewonnen unter der Woche gegen Wolfsburg, jetzt 2 Niederlagen. Zuschauerzuspruch ist auch so eine Frage, schauen wir genau hin. Gegen Berlin waren es was knapp ausverkauft, also auch nicht ganz, ja, also waren zumindest über 10.000 da. Gegen Köln jetzt gute 8. Berlin war mit dem Sonderzug da, also die haben da auch wirklich über 1.000 Leute mitgebracht. Also die Frage ist tatsächlich, wie voll wird dieses Stadion und wie erfolgreich spielen die Münchner? Dieses Wochenende war tatsächlich jetzt aus Münchner Sicht nicht erfolgreich.
Nee, und ich finde auch das mit den Zuschauerzahlen. Klar, jetzt muss man natürlich sagen, die Tickets sind recht teuer und wenn wir das Buffalo-Spiel noch einrechnen, reden wir über 4 Spiele in irgendwie 10 Tagen. Das ist natürlich auch viel. Trotzdem, die Haie, auch wenn sie jetzt keinen Sonderzug hatten wie die Berliner, haben hier eine relativ große Fanbase auch in Bayern und da waren schon ein paar hundert Kölner in der Halle und dafür nur 8.000 Leute. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen wenig ist, gerade bei dem Sonntagnachmittagsspiel. Also hätte ich ein bisschen mehr erwartet, gerade am Anfang, ehrlich gesagt.
Aber lass uns nochmal auf das Spiel am Freitag schauen, gegen Berlin und da aus Berliner Sicht, weil ich habe das Spiel kommentiert. Ich muss sagen, die Stimmung in dieser Arena, wenn die voll ist, ist die Stimmung schon richtig gut. Und wenn von beiden Seiten Fans da sind, natürlich die Berliner absolutes Top mit dem Sonderzug, über 1.000 Leute da, die Kurve voll gemacht, richtig Stimmung. Insgesamt haben sie dieses Stadion, finde ich, jetzt auch besser bespielt, was die Soundanlage anbelangt, als beim Spiel gegen Buffalo, wo wir ein bisschen enttäuscht waren davon. Aber dazu kam dann noch ein richtig geiles Eishockeyspiel und vor allem richtig starke Berliner, die 0-2 zurücklagen und dieses Spiel trotzdem gedreht haben, die in den Zweikämpfen voll drin waren, die richtig Gas gegeben haben. Die waren schon auf einem Auswärtstrip, die haben davor in Straubing gespielt, die waren auch schon länger da, die haben sich ein bisschen akklimatisieren können, aber dann da so ein Spiel runterzureißen und vor allem nur mit 5 Verteidigern. Ja, Kai Wismann war dann irgendwann über 30 Minuten, aber das war für mich ein ganz klares Statement-Spiel der Eisbären Berlin. Wir als deutscher Meister kommen jetzt zu euch in diese Halle. Wir nehmen 1.000 Fans mit und wir zeigen euch mal, wo der Hammer hängt.
Ja, absolut. Dann kommen wir zu meinem nächsten Flop aus der DEL und das sind diesmal dann doch die Nürnberger Ice Tigers. Weil, also wir haben die natürlich gelobt für ihren guten Saisonstart, aber jetzt das Wochenende war wirklich mau. Also erst das 0-9 gegen Bremerhaven, dann ein 2-6 in Berlin, da kann man verlieren, gar keine Frage. Und da waren die Eisbären auch wieder deutlich besser als gegen Bremerhaven. Aber an einem Wochenende 15 Gegentore. Vielleicht sind die Ice Tigers eben doch nicht so weit, wie wir jetzt nach den ersten 2, 3 Spieltagen dachten.
Lass uns mal in die anderen Ligen noch schauen, in DL2, in DFEL und dann auch noch kurz in die NHL. DL2, fange ich mal mit dem Flop an, damit ich nicht immer nur die Tops mache, aber Eispiraten Crimmitschau natürlich auf dem letzten Tabellenplatz. Jetzt haben sie 6 glatte Niederlagen kassiert, haben insgesamt schon in dieser Saison ein Torverhältnis von minus 20 abgeschlagen, auf dem letzten Tabellenplatz 4 Punkte nur geholt. Klar, Bad Nauheim 7, Weiden 10, Lausitzer Füchse 12, da kommst du schon hin, aber 4 Punkte aus 9 Spielen, das ist ein richtig schlechter Saisonstart dieser Mannschaft, die ja in der vergangenen Saison positiv überrascht hat, aber wo wir vor dieser Saison schon gesagt haben, okay, die gehört schon zu den Mannschaften, die sich eher ins letzte Drittel orientieren.
Ja, definitiv. Dann kommen wir auch zu meinem Top aus der DL2, das ist nämlich der EV Landshut. Der hat am Wochenende 2 glatte Siege eingefahren und was für welche. Erst das Derby gegen Kaufbeuern mit 7-0 gewonnen und dann nochmal ein 3-1 in Kassel nachgelegt. Also schwer beeindruckend. Landshut ist mittlerweile 2. punktgleich mit Krefeld an der Spitze und dahinter mit Dresden. Und die krasseste Zahl ist, Landshut hat in dieser Saison eine Unterzahlquote von 100%. 30 Mal war Landshut in Unterzahl in den ersten 9 Spielen und hat einfach kein einziges Gegentor kassiert. Das ist natürlich sensationell.
Ja, das kann man lassen. Das ist eine gute Quote, würde ich sagen. 100%.
Ja, würde ich sagen.
Kann man.
Also okay, geht besser, aber ist schon nicht schlecht.
Geht eben, ja egal. Ich versuche es dir nicht zu erklären. Geht, glaube ich,
nicht. Kein Unterzahltor machen, hallo.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Dann schauen wir in die DFEL und da würde ich sagen, bei den Frauen so ein bisschen das Top, die Hoffnung, dass es in dieser Saison ja 3, 4 Mannschaften gibt, die ernsthafte Titelanwärterinnen sind. Also in der vergangenen Saison war klar, Memmingen, Ingolstadt wird das Finale, das war eigentlich vom ersten Spieltag an klar. Jetzt die Berlinerinnen, die ja aktuell auf dem 2. Tabellenplatz sind, einmal gewonnen haben gegen Ingolstadt, einmal nach Verlängerung verloren haben, also 4 Punkte geholt haben. Natürlich, klar, Franzi Feldmeier gleich in beiden Spielen getroffen, Kluge im ersten Spiel getroffen, also die 2 großen Namen, die da hingegangen sind nach Berlin. Natürlich tragen die Mannschaft oder sollen die Mannschaft tragen. Wir haben natürlich immer noch die beiden Finalistinnen von der vergangenen Saison, Memmingen und Ingolstadt, und wir haben Budapest mit dabei, wobei man jetzt auch sagen muss, wissen wir noch nicht genau, wo die stehen. Die haben zwar beide gewonnen, aber gegen Bergkamen. Bergkamen wird wahrscheinlich abgeschlagen, dann auch auf dem letzten Tabellenplatz landen in dieser Saison. Aber wenn da Budapest auch noch so ein bisschen mitmischen kann, dann hast du vielleicht sogar irgendwann 2 Halbfinalbegegnungen, wo du nicht weißt, wer ins Endspiel einzieht. Das Niveau insgesamt muss noch besser werden in dieser Liga, absolut. Aber gerade diese Ausgeglichenheit vielleicht an der Spitze, die würde schon helfen, dass es ein bisschen interessanter wird.
Ja, nicht nur, dass es interessanter wird, weil klar, eine Saison, wo von vornherein feststeht, wer im Finale ist, ist natürlich langweilig, aber es geht ja auch darum, dass die Spielerinnen sich verbessern sollen. Und wir haben ja, wenn man in den vergangenen Monaten, Jahren mal mit Spielerinnen gesprochen hat, dann haben die ja auch teils oft, teils on the record ja auch mal gesagt, naja, in jedem Spiel müssen sich jetzt die Top-Teams nicht wirklich anstrengen. Und das macht natürlich auch was mit einem. Wenn man nicht an sein Limit gehen muss, dann wird man halt auch in der Regel nicht besser. Und alle können nur da profitieren, wenn diese Liga ein bisschen mehr Competition hat. Ne? Und dieses Jahr könnte es zumindest so sein, zumindest die ersten Wochenenden lassen das halbwegs vermuten. Ob wirklich so kommt, müssen wir natürlich noch abwarten. Dann kommen wir noch zu einem Flop von mir, nämlich aus Nordamerika. Ihr wisst ja, die Buffalo Sabres haben nicht nur in München gespielt, sondern sie waren ja in Deutschland, um danach weiterzureisen nach Prag, um dort die NHL-Saison gegen die New Jersey Devils zu beginnen. Das haben sie auch getan. Und ich meine jetzt gar nicht als Flop, dass die beide Spiele verloren haben, einmal 1-4, einmal 1-3, sondern der größte Flop ist, dass JJ Peterka von Brandon Dillon einen fetten Checky in den Kopf bekommen hat und dann nach ein paar Minuten im zweiten Spiel direkt mit der Gehirnerschütterung in die Kabine musste. So wie man jetzt liest, sei es wohl eher eine leichte Gehirnerschütterung, droht jetzt nicht monatelang auszufallen, aber richtig sollen das wohl erst die Untersuchungen der nächsten Tage ergeben. Aber grundsätzlich mal wieder, ja, der Check an sich war halbwegs okay. Das war jetzt, glaube ich, nicht so ein gezieltes Ding vor den Kopf. Und Dillon ist halt auch ein großer Spieler, aber trotzdem, ich frage mich auch immer, kann man da nicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen? Weil er hat zumindest in Kauf genommen, dass der Check gegen den Kopf geht und das ist natürlich für keinen Spieler gut und aus unserer Sicht natürlich, wenn es noch Herr Peterka ist, besonders bitter.
Nochmal zurückgeschaut auf den anderen Deutschen, der sich verletzt hat beim Check, Tim Schützle, nach dem Check von Arber Checker. Damals gab es die Strafe wegen Interference. Diese Strafe jetzt gegen Brandon Dillon, ebenfalls Interference. Also wir reden da vielleicht nicht im ersten Moment von Check gegen den Kopf, da wird dann wieder geschaut, ging er wirklich komplett gegen den Kopf, Herr Prinzel, Point of Target, hat er vielleicht nicht doch vorher noch so ein bisschen die Schulter erwischt oder so ein bisschen die Brust erwischt. Ich möchte da den Fokus ein bisschen mehr drauflegen auf die beiden, sowohl Stützle als Peterka, waren in dem Moment nicht mehr scheibenführend. Auch Peterka hatte die Scheibe gespielt, okay, er ist reingeskated in Traffic, aber er hat den Puck nicht mehr im Schläger gehabt in dem Moment, wo er den Check kassiert. Und dann ist auch die Frage, wie lange gilt dieser Spieler noch als scheibenführend? Oder kann ich einfach jeden einfach mal weghauen, der da auf dem Feld ist? Und wenn ein Spieler die Scheibe passt oder nicht mehr im Scheibenbesitz ist und muss trotzdem noch, sie noch wegducken, weil da halt irgendwelche Wilden rumfahren, die versuchen, in den Kopf von den Schultern zu nehmen, dann sind wir wieder in den 90er Jahren. Und da die Entwicklung will ich nicht. Ich will auch gar keine Diskussion, ob war der jetzt wirklich genau gegen den Kopf, war so ein bisschen gegen das Kinn, war es irgendwie Helm auf Helm oder so und hat er dann nochmal kurz so seine Position verändert. Ich will die Frage, wann, wie lang darf ein Spieler noch gecheckt werden, wenn er gar nicht mehr im Puckbesitz ist? Und wenn ich dann einfach noch sage, ja gut, der hat mal die Scheibe gehabt, den fahre ich jetzt noch zusammen, ist für mich keine gute Entwicklung.
Gebe ich dir recht, aber in dem speziellen Fall ist es natürlich auch schwer, weil das passiert alles so schnell und Peterka kommt ja auch mit Tempo. Ist ja nicht so, als wird Peterka stehen und der Dillon auf ihn zulaufen, sondern beide fahren ja quasi aufeinander zu und dann wird der Puck gespielt und klar, in der Zeitlupe ist dann der Puck natürlich schon lange weg, aber im normalen Spiel ist das wahrscheinlich noch nicht mal eine halbe Sekunde und dann noch den Check, den du ja vorher, der durchaus auch sportlich sinnvoll gewesen wäre, um Peterka da nicht durchzulassen, das will ich Dillon jetzt gar nicht absprechen. Aber in dem Fall ist es natürlich auch dann wirklich schwer, in der Bewegung, in der du bist, das dann noch zu ändern. Aber grundsätzlich finde ich auch so dieses Thema Late Hit, das hat man ja auch an der Bande immer wieder, dass irgendjemand hinter so einem Verteidiger steht, hinter dem eigenen Tor, die gegnerische Mannschaft checkt vor und der spielt dann irgendwie diesen klassischen Querpass hinterm Tor lang zum anderen Verteidiger und dann vergehen teilweise 2 Sekunden und dann wird der Check trotzdem noch volle Kanne zu Ende gefahren. Und da frage ich mich auch manchmal so, ist das nicht auch schon zu spät? Weil das hat ja mit dem Spiel an sich gar nichts zu tun, da geht es nur um Einschüchterung. Was auch ein Teil des Spiels ist, nicht falsch verstehen, aber ich meine, jetzt in der spielerischen Situation hatte es nichts mehr damit zu tun. Und da, finde ich, ist das Regelbuch auch nicht immer so eindeutig, was jetzt Late Hit ist und was nicht.
Ja, und ich denke aber, dass wir die Spieler zu sehr in Schutz nehmen, wenn wir sagen, die müssen da die Aktion zu Ende fahren. Also das ist halt gerade das Ding.
Ich glaube, es geht manchmal gar nicht anders, weil du halt voll in der Bewegung bist.
Ja, da kannst du immer noch bumpen. Du kannst zumindest mit der Energie rausnehmen. Klar willst du nicht dann sagen, okay, ich lasse mich jetzt überrollen vom Peterka, aber du kannst immer noch, du kannst ein bisschen,
fährt der Peterka den über den Haufen.
Genau, also ich erwarte gar nicht, dass er komplett die Energie rausnimmt, aber du kannst immer noch leicht bumpen oder sagen, okay, genau die gleiche Situation mit, einer steht mit der Nummer zu dir an der Bande. Da kannst du sagen, den nagel ich jetzt rein oder du fährst halt hin und nimmst die Energie und machst den Bärhack oder so. Ja, das ist dann sagst du zumindest, das ist Respekt vor dem Gegenspieler. Wenn du ihn reinnagelst in die Bande, ist es kein Respekt. Und die Frage ist, und die kann ich als Nicht-Profi natürlich nicht endgültig beantworten, ab wie viel Zeit brauchst du, um die Aktion zumindest, ich sage nicht abzubrechen, aber zumindest zu mildern?
Ja, das stimmt schon.
Das waren die 10 Minuten Eishockey. Heute ein bisschen länger, denn, und das ist noch ein weiteres Top zum Abschluss, jetzt für alle heute frei zu hören, also nicht nur hinter der Paywall, ab morgen dann wieder die 10 Minuten Eishockey eben für alle in der Bissl Hockey Fankurve. Wir haben uns gedacht, wir wissen noch nicht genau, wie es mit dem längeren Podcast die Woche aussieht. Wir haben am Wochenende die lange NHL-Vorschau aufgenommen, also kriegt ihr nochmal so eine gute Viertelstunde Podcast zum deutschen und internationalen Eishockey obendrauf. Und wir müssen uns jetzt so ein bisschen sortieren diese Woche, wie es weitergeht mit dem längeren Podcast. 10 Minuten Eishockey, natürlich wieder morgen, wie gewohnt, zur Mittagspause. Dann bittererweise ohne Bernd Schwickerath, das ist ein Flop, aber yeah, mit mir, das ist ein Top, oder?
Das ist eher ein Flop, aber gut.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.